1. Timotheus, Kapitel 6. In diesem Kapitel haben wir zwei Abschnitte. Den letzten im Hauptteil dieses Briefes und dann die Schlussworte am Ende, die Schlussworte für den Brief. Im Hauptteil, das heißt in den Versen 1 bis 19, erteilt Paulus seinem jungen Mitarbeiter Anweisungen, die das irdische Leben betreffen. Hier haben wir sehr praktische Anweisungen, die auch wir zur Kenntnis nehmen können, für unseren Alltag. Unser Leben auf der Erde aus der Perspektive des Himmels. So könnte man auch diesen Teil überschreiben. Im ersten Teil haben wir die Verse 1 und 2. Da haben wir ein Wort für die Knechte. Heute nennt man sie Arbeitnehmer. Im Besonderen geht es aber in unserem Text um die leibeigenen Knechte. Und man muss schon sagen, manch ein Arbeitnehmer empfindet sich heute tatsächlich wie ein Leibeigener. Aber nicht nur solche, sondern jeder, der in einer Arbeitsstelle steht, kann diesen Text zu Herzen nehmen. Was hier gesagt ist, sollte jeder heutige Arbeitnehmer sich daraus merken. Also die Verse 1 und 2. So viele als leibeigene Knechte unter dem Joch sind, sollen die eigenen über sie herrschenden Herren aller Ehre wert halten. Unter dem Joch. Ja, wenn ich so mit Menschen rede, die einer Arbeit nachgehen und für einen anderen arbeiten müssen, um ihr tägliches Brot zu verdienen, dann stelle ich fest, dass manch einer in einem Joch steht und arbeitet. Es gibt ein schweres Los schon oft an diesen Arbeitsstellen. Mancher wird dazu angehalten zu betrügen, das hast du erlebt. Mancher wird einfach entlassen, weil er nicht mitmacht. Mancher wird unter Druck gesetzt, weil man das Letzte aus ihm holen will. Manager werden bis aufs Letzte gepresst und der Nächste wartet schon auf seine Stelle, so kann man es sich leisten. Also man spricht von der neuen Sklaverei. Nun, viele haben es besser, das ist klar, aber jeder von uns steht in einer Arbeitsstelle, wenn er bereit ist zu arbeiten. Und manch einer empfindet sich dort in einem Joch. Aber die Sklaverei der damaligen Zeit war doch etwas Besonderes. Man sagt, die spätere Sklaverei war nicht mit ihr zu vergleichen. Es war ein schweres Joch. Und dennoch sagt der Apostel zu den christlichen leibeigenen Knechten, zu diesen Sklaven, sie sollen bereit sein, ihre eigenen, über sie herrschenden Herren aller Ehre wert zu halten. Wie ist das möglich? Kann man einen schlechten Arbeitgeber ehren? Ja, das kann man. Und das kann man zu Recht. Und zwar aus mindestens zwei Gründen. Auch der Arbeitgeber ist im Bilde Gottes geschaffen. Jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und verdient von dort her Ehrerbietung. Wir dürfen einem jeden Menschen solche Ehrerbietung entgegenbringen. Und der Sklave darf das bei seinem Herrn tun, deswegen, von der himmlischen Perspektive aus. Er vergisst jetzt sein irdisches Los, das kann er nicht ganz vergessen, aber er beurteilt sein irdisches Los vom Himmel her, von der Warte seines höheren Herrn her. Und dann kann er das tun, wozu Paulus ihn aufruft. Denn, wie wir uns in diesen Tagen sagten, die Gnade Jesu Christi reicht auch da aus. Wenn das der Wille des Herrn ist, dann ist es möglich, auch den schwierigen Herren, wie Petrus sie nennt, Ehrerbietung entgegenzubringen. Zweitens, aus einem zweiten Grund kann man sie ehren, denn jedes Los, in dem wir uns befinden, ist uns von Gott beschieden. Und wenn dies das Los eines Sklaven ist, dann ist das Gottes Weg für ihn. Wir können das nicht verstehen. Und manch einer, der revolutionär eingestellt ist, würde uns Vorwürfe hier machen. Aber wir halten uns an den höchsten Herrn und seinen Vorschriften. Und von daher wissen wir, alles ist seine Führung für uns. Schon von Römer 8, Vers 28 her. Alles dient denen, die Gott lieben, zum Guten, zum Besten sogar, und wirkt zusammen. Und von daher sagt jeder Sklave, jeder, der eine schwierige Stelle hat, jeder, der unter einem Joch steht, dies ist Gottes Weg für mich. Allerdings sagt Paulus einmal, wenn du fliehen kannst oder daraus kommen kannst, du darfst frei werden, dann darfst du die Gelegenheit wahrnehmen. Aber wenn nicht, wenn der Herr die Tür zuschließt und hält mich gleichsam gefangen, dann darf ich mit dem Sänger des Klageliedes sagen, du hast mich gefangen genommen, ich kann nicht raus, und ich kann hinzufügen, dann bleibe ich darin. Wenn Gottes Hand mich festhält, bin ich am besten Platz in seiner Hand. Jedes Los, in das Gott uns hineingeführt hat, ist von ihm beschieden. Und wenn wir an diese Situation denken, die wir hier vor Augen haben, in unserem Text, dann ist das eine kleine Form von Regierung, von welcher Paulus sagte, sie sei von Gott verordnet. Römer Kapitel 13, Vers 1 lesen wir, jede Seele, niemand ist ausgenommen, jede Seele unterordne sich den überragenden Obrigkeiten. Und der Herr eines Sklaven ist seine Obrigkeit. Denn es ist keine Obrigkeit, an irgendeiner Stelle, an irgendeiner Ebene in der Gesellschaft, keine Obrigkeit, außer von Gott. Er herrscht im Lande, auch wenn es chaotisch auszusehen scheint. Er herrscht im Lande. Keine Obrigkeit, außer von Gott. Die vorhandenen sind Obrigkeiten von Gott verordnet. Das heißt, Paulus ist auf gutem Boden, wenn er sagt, dass der Knecht seinen Herrn ehren darf und soll. Warum soll er ihn ehren? Er fügt hinzu, damit der Name Gottes nicht gelästert werde. Da wird etwas vorausgesetzt. Wir haben es hier mit einem Herrn, einem Sklavenherrn zu tun, der Sklaven hält, was an und für sich nicht gerechtfertigt ist. Aber wir nehmen zuerst einmal an, er ist nicht bekehrt. Gleich spricht er von gläubigen Herren. Aber nehmen wir einmal an, er ist nicht gläubig und er kann hart sein. Paulus sagt, unterordne dich, ehre ihn, bringe ihm die nötige Ehrerbietung entgegen, damit der Name deines Gottes nicht gelästert werde. Mit anderen Worten, Paulus setzt voraus, dass sein Herr etwas über Gott weiß. Vielleicht weiß er es von seinem Sklaven. Vielleicht hat er ihm Zeugnis abgelegt. Wir wissen nicht. Vielleicht weiß er es aus anderem Munde. Er weiß aber, dass dieser Gott, den sein Knecht hat, ein Gott ist, von dem man behauptet, er sei gut. Auch er hat eine gewisse Vorstellung von einer Gottheit. Und er weiß, dass eine Gottheit gut sein muss. Und wenn diese Gottheit die seinen Knecht in diese Situation gebracht hat, dann ist das sein Wille. Auf jeden Fall sagt die Schrift uns oder lässt sie uns verstehen, dass nicht immer Ungläubige falsche Vorstellungen, unbedingt falsche Vorstellungen von Gott haben. Das scheint hier vorausgesetzt zu sein. Wir werden also dementsprechend aufgefordert, Rücksicht zu nehmen auf die Vorstellungen der Welt. Sie würden Gott lästern, wenn wir uns nicht entsprechend dem Zeugnis unseres Gottes verhalten würden. Sie haben also gewisse Vorstellungen und würden dann böse sprechen von unserem Gott. Man sollte also Rücksicht nehmen auf die Vorstellungen der Welt. Andererseits, als Grenze dieses Textes, denn jeder Text hat seine Grenzen, müssen wir wissen, dass wir nicht unnötigerweise oder unbedingt Rücksicht zu nehmen haben auf alle Vorstellungen der Welt über Gott. Denn allzu viele sind verkehrt und wir können uns nicht und dürfen uns nicht nach ihren Vorstellungen ausrichten in unserem Verhalten. Wir müssen also prüfen, wo verhalten wir uns zu richtig und wo nicht. Das muss auch ein Knecht überlegen, wie weit er da gehen kann. Und die Lehre soll nicht gelästert werden. Was ist diese Lehre, die nicht gelästert werden soll? Das ist schlechthin die Botschaft dieses Gottes, dessen Name nicht gelästert werden soll. Das, was er geoffenbart hat, das, was man von ihm bezeugt. Seine Botschaft im Besonderen ist es die Botschaft von dem Erlöser Gottes. Es wird erwartet, dass diesem Herrn Zeugnis abgelegt wird, früher oder später. Und er soll keinen Anlass haben, das Zeugnis zu lästern oder schlecht davon zu reden, wenn er das Evangelium hört. Das schlechte Verhalten eines Knechtes soll keinen Schatten werfen auf sein Zeugnis. Sein Zeugnis und sein Verhalten sollen übereinstimmen, damit, wenn möglich, der Herr gewonnen werden kann. Die Gläubige über sie herrschende Herren haben, Vers 2, sollen sie nicht, weil sie Brüder sind, das flechtet er hier so ein, ganz still, sie sind Brüder. Und das weiß auch der Sklave, das hat er inzwischen wahrscheinlich in den Versammlungen der Gläubigen gelernt. Das ist mein Bruder, aber er soll ihn deswegen nicht verachten, sondern sollen lieber leibeigenen Dienst tun. Das Wort hier ist das Tätigkeitswort vom Wort Sklaven. Das heißt Sklavendienst tun, den Dienst eines leibeigenen Knechtes tun. Weil es Gläubige und Geliebte sind, deshalb, die Wohltat wiederum empfangen. Welche Wohltat? Hier wird wieder etwas vorausgesetzt. Wenn sie Gläubige sind, wenn sie christliche Brüder sind, wenn sie Geliebte sind im Herrn, denn Christen lieben ihre Brüder, und der Sklave liebt jetzt seinen Herrn, der ein Christ ist. Wenn dem so ist, dann wird der gläubige Herr seinen leibeigenen Knecht anders behandeln, als ein Ungläubiger es tun würde. Das wird hier vorausgesetzt, dass er bessere Behandlung erfährt. Und jetzt wird wieder etwas vorausgesetzt. Warum soll jetzt der Knecht deswegen dankbar sein und seinem Herrn dafür eine Wohltat entgegenbringen, ihm besseren Dienst erweisen? Ist das genug Motivation? Vergessen wir nicht, Paulus weiß, dass keiner von uns irgendeine freundliche Behandlung seitens eines anderen verdient hat. Das liegt diesem zugrunde. Das heißt, wenn er Freundlichkeit erfährt, dann soll er das mit Dank erwidern. Dann soll er seinen Dank dafür zum Ausdruck bringen in seiner Behandlung dieser Person. Denn grundsätzlich haben wir nichts verdient. Jeder von uns hat nur die Hölle verdient, die reinste. Keine Freundlichkeit. Und das bleibt so. Wir kommen von dort her. Auch wenn wir in Christus sind, bleiben wir unnütze Knechte, sagt Jesus. Er lehrt uns das. Und wenn er es zulässt, noch das ist Fügung Gottes, dass jemand uns Freundlichkeit erweist, gnädige, freundliche Behandlung und bringt uns Ehrerbietung entgegen, dann sind wir dankbar. Das ist Geschenk. Und niemand von uns kann das fordern. Wie sprichst du zu mir und so weiter? Nein. Jeder von uns muss dankbar sein, wenn Gott das so führt, dass ihm Freundlichkeit entgegengebracht wird. Das ist ein Geschenk. Das ist eine schwere Lektion, nicht wahr? Ich könnte jetzt mit jedem persönlich sprechen. Und ich glaube, er würde zugeben, das ist eine schwere Lektion. Zuzugeben, dass ich nichts verdient habe. Denn jeder von uns möchte geehrt werden. Wenn heute sehr viel von Menschenrechten gesprochen wird, wir sind bereit, auf alles zu verzichten. Ja, aber ich will nicht wie ein Fußabwischer behandelt werden. Das weiß ich, dass du das nicht willst. Aber du hast besser bereit zu sein, so behandelt zu werden. Sonst verlierst du das Recht, wirklich Christ zu heißen. Denn das ist ein Nachfolger Christi. Jemand, der bereit ist, Richtung Tod zu gehen. Richtung zugrunde gerichtet zu werden. Das ist das Recht eines Jüngers Jesu. Das ist sein normaler Weg. Alles andere ist Gnade. Und wer nicht bereit ist, sagt Jesus, diesen Weg zu gehen, ins Gericht, ans Kreuz, der kann nicht mein Jünger sein. Der verdient nicht die Bezeichnung Nachfolger Jesu. Das ist genauso schwer für mich als für Sie. Aber ich schulde es uns, das zu sagen. Aber wie ein Onkel meiner Frau, der ein begnadeter Evangelist und Pastor war, sagte, das Schwert, das wir in die Hand nehmen, das Wort Gottes, hat zwei Seiten. Es ist ein Doppelschwert. Es schneidet in die Richtung und in meine Richtung. Nun, das ist ein gutes Wort für einen Verkündiger. Was er sagt, gilt ihm genauso wie anderen. Wir lesen weiter. Vers 3 bis 5. Am Ende von Vers 2 heißt es noch, diese Dinge lehre und seien Gegenstand deines Aufrufens. Nicht ermahnens, wie ich schon gesagt habe in diesen Tagen. Das griechische Wort hier bedeutet Aufrufen schlechthin, kann aber in verschiedener Hinsicht gebraucht werden. Es kann unter Umständen ein Ermahnen sein, aber das wird dann eine besondere Situation sein. Im Grunde bedeutet das Wort nicht ermahnen, sondern es bedeutet aufrufen oder Zuspruch geben oder sogar trösten. Das wäre dann wieder eine spezielle Anwendung. Es ist ein sehr breites Wort, breit gefächert. Es kann in sehr verschiedenen Situationen Anwendung finden. Das heißt, Paulus sagt zu Timotheus, was ich hier sage, und das, was ich eben gesagt habe, schließt, ist dir eingeschlossen. Alles dieses, was ich dir schreibe, daran erinnert er noch einmal. Das gebe du weiter. Ich belehre dich in diesem Brief. Gebrauche du dieses. Dies ist dein Text für die nächste Predigt gleichsam. Ja? Lehre du dieses, was ich dir sage, bei den anderen. Lehre du das die anderen. Das sei Gegenstand deines Aufrufens. Das heißt, sage es weiter und unterstreiche es und rufe auf, es zu Herzen zu nehmen. Wer immer das Wort Gottes lehrt, hat nicht seine Aufgabe erledigt mit dem lediglichen Erzählen des Wortes Gottes. Viele Eltern sagen, ja, unsere Kinder, wenn sie irre gegangen sind, die wissen alles, wir haben es ihnen gesagt. Ich schenke solchen Aussagen nicht viel Glauben. Das ist für mich viel zu oberflächlich gesagt, viel zu schnell. Was hat man ihnen gesagt? Hat man ihnen wirklich das ganze Evangelium gesagt? Wer das getan hat, ich weiß nicht, ob er so sprechen würde. Denn da liegt es ihm am Herzen, dass sie zum Glauben kommen. Und wenn man so leicht spricht, dann fehlt mir die Bürde für die Rettung der Kinder. Das schüttelt man nicht so schnell ab, dass sie nicht zum Herrn gekommen sind. Das zieht. Haben wir ihnen gesagt, erstens das ganze Evangelium, zweitens, haben wir ihnen gesagt, dass man ganz persönlich das Evangelium annehmen muss? Oder hat man ihnen nur gleichsam Bibelwahrheiten oder Geschichten erzählt? Hat man gesagt, dass man auch das Evangelium anzunehmen hat, ganz persönlich? Und wie? Und drittens, hat man sie geliebt, sie gezogen mit Seilen der Liebe, ihnen vorgelebt und so weiter? Dieses sei deine Lehre und zweitens Gegenstand deines Aufrufens. Gib deiner Botschaft Herz vom Heiligen Geist her. Denn er hat uns, denn Gott hat uns einen Geist der Kraft und der Liebe gegeben. Jetzt die Verse 3 bis 5. Hier haben wir einen zweiten Unterteil unseres Textes. Hier haben wir ein Wort über solche, die anderes lehren. In den ersten zwei Versen hatten wir ein Wort über solche, die für andere arbeiten. Und hier haben wir ein Wort über solche, die anderes lehren. Dieses Wort lässt sich wiederum aufteilen in drei kleinere Unterteile. Zuerst haben wir eine Schuldzuweisung. Vers 3. Wo jemand Andersartiges oder anderes am Lehren ist und nicht einverstanden ist mit gesunden Worten, die unseres Herrn Jesu Christi sind, und der Lehre, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt. Wo solches festzustellen ist, da ist Schuld. Timotheus hat die Aufgabe, als missionarischer Lehrer der Gemeinde Acht zu geben auf die Lehre. Und dieses gehört dazu. Was wird in den Gemeinden gelehrt? Und wenn er jemanden antrifft, der nicht so lehrt, wie was? Jetzt braucht es einen Maßstab. Was ist der Maßstab? Den legt Paulus hier an. Zuerst sagt er ganz allgemein, Andersartiges am Lehren ist. Andersartiges in ganz erster Linie, als was Paulus Timotheus lehrt. Paulus spricht von seinem Evangelium, das heißt von der Offenbarung Jesu Christi in seinem persönlichen Leben, so wie er das Evangelium von Jesus bekam. Es ist sein Evangelium, weil es Jesu Offenbarung an ihn persönlich war. Und natürlich gibt er diese Botschaft weiter. Er hat auch natürlich manches von Petrus eventuell gehört und von Barnabas auch, der wiederum seine Botschaft von anderen Aposteln bekommen hatte. Er wird sicherlich hinzugelernt haben, aber er ist nun eben Apostel Jesu Christi, der sein Evangelium als solches von Jesus bekommen hat. Und wenn Timotheus lehrt, dann soll er das Evangelium weitergeben, das er bei Paulus gelernt hat. Das ist das Erste. Aber Paulus geht weiter. Wo jemand Andersartiges am Lehren ist und nicht einverstanden ist mit gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind oder Jesu Christi sind. Nicht Worte über Jesu Christi, Jesus Christus, sondern ganz, ist hier Westphal, der Genitiv, Worte, die unseres Herrn Jesu Christi sind. Was sind das für Worte? Nun, es sind einmal Worte, die Jesus Christus selbst gesprochen hat. Das sind seine Worte. Aber darüber hinaus hat es noch mehr Worte, die unseres Herrn Jesu Christi sind. In Kolosser 3 lesen wir vom Wort Christi. Die Christen sollen reich sein in diesem Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Was ist das Wort Christi? Wer ist Christus? Christus ist der Messias, der Sohn Gottes, der Gott des Alten Testamentes, Jahwe. Heute Morgen hörten wir es. Paulus nennt ihn explizit Gott und Herrn. Für einen Juden ist Herr der Gott des Alten Testamentes. Wenn Jesus diese Bezeichnung bekommt, dann hört ein Jude dahinter die hebräische Gottesbezeichnung. Herr und Meister, Herrscher. Und der ist für einen Christen Jesus Christus. Er ist der Gott des Alten Testamentes. Dieser Gott hat sich geoffenbart durch Propheten. Paulus selbst sagt, der mit Israel reiste, voranging, war der Christus, der Fels. Das heißt, Christus ist der Gott in der Wolkensäule, ist der Gott, der Israel aus Ägypten führte. Christus ist der gesprochen hat, ab 1. Mose 1, in den Propheten. Alles Wort Gottes ist Wort Christi, von Anfang bis Ende. Wenn jemand etwas Andersartiges lehrt, das Wort Gottes hat eine gewisse Art Und wenn es andere Art ist, von irgendwo anders her stammt, wir wissen von den Arten in 1. Mose 1, Gott schuf Spezies, gewisse Arten. Jede Art hat seinen besonderen Platz in der Schöpfung. Das Wort Gottes als solches hat seine Art, weil es von Gott kommt. Und andersartiges Wort Gottes kommt nicht von Gott. Entschuldigung, andersartiges Wort oder Lehren kommt nicht von Gott. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Wenn er nicht einverstanden ist mit gesunden Worten, jetzt haben wir eine weitere Eigenschaft des Wortes Gottes. Es macht gesund, es ist gesund. Es macht nicht krank, wie manchmal uns vorgehalten wird. Macht Glaube krank? Das war ein Thema in vergangenen Jahren bei psychisch Schwermütigen. Es ist nicht der Glaube an Jesus Christus, der krank macht. Nie. Er ist gesund. Es ist die Sünde, die krank macht. Die Folgen der Sünde machen krank, direkt oder indirekt, je nachdem. Ich sage nicht, dass jeder, der psychisch krank ist, gesündigt hat. Ich sage, daher rührt dieses Problem, direkt oder indirekt. Das Wort Gottes macht nie krank. Das Wort Gottes selbst macht nicht schwermütig. Das Wort Gottes hat nie böse Folgen, wenn es gehört wird. Nie. Wenn man das Wort Gottes nicht hört oder sich dagegen stemmt, dann bekommt man Schwierigkeiten. Das ist klar. Aber das sollte bis in die tiefste Seele uns klar werden, dass Gottes Worte und die Worte Jesu Christi, der die Mitte des ganzen Wortes Gottes ist, die Schrift, wie Luther sagt, treibt Christum. Er ist die Mitte. Ja, die Schrift geht so weit, dass sie sagt, Jesus Christus ist der Geist des Wortes Gottes. Jakobus sagt, der Leib ohne Geist ist tot. Jesus ist das Leben der Bibel. Wäre er nicht das Thema der Bibel, hätten wir keine. Wir hätten eine Hülle, aber nicht die Bibel. Jesus ist das Leben der Bibel. Und wo diese Bibel, dieses Wort Gottes weitergesagt wird, da sind das immer gesunde Worte. Brüder, die wir das Wort Gottes in den Mund nehmen, wollen wir dafür sorgen, dass es Wort Gottes ist. Und dann werden wir zur Gesundung der Gemeinde Jesu einen Beitrag leisten. Wer etwas Andersartiges lehrt, sagt Paulus, der ist krank, Vers 4. Aber zunächst sind wir noch in Vers 3 bei der Schuldzuweisung. Wo jemand Andersartiges am Lehren ist und nicht einverstanden ist mit gesunden Worten, er widerspricht. Er ist nicht einverstanden. Manchmal erlebt man das als Verkündiger. Da kommt jemand anschließend und sagt, haben Sie das gesagt? Jawohl. Ja, aber nach meinem Dafürhalten wäre es so. Ja. Nun, wir sind Menschen, wir wollen uns prüfen lassen. Und wir dürfen kontrollieren, ob er recht hat oder ob ich bereits auf richtigem Wege war. Wir wollen uns korrigieren lassen. Aber wenn nicht, dann müssen wir vorsichtig sein, dass wir uns nicht unnötigerweise einschüchtern lassen durch Widerspruch. Es kann geschehen. Ein Wortverkündiger muss den Mut haben, die Wahrheit zu sprechen in Liebe, Epheser 4, Vers 15, aber dennoch mit Mut des Heiligen Geistes. Wenn jemand nicht einverstanden ist, und damit muss Timotheus rechnen, dass das kommt, dann ist das Schuld. Weiter, nicht einverstanden ist mit den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesu Christi sind, und der Lehre. Nicht einverstanden ist mit der Lehre, die der rechten Ehrfurcht entspricht. Hier haben wir wieder dieses Wort, über das wir schon einmal, vielleicht schon einige Male gesprochen haben. Diese rechte Pietät, diese rechte Frömmigkeit. Ich weiß nicht, ob der heutige Mensch etwas damit anfangen kann oder nicht. Ich auf jeden Fall weiß nicht genau, was Luther damit sagen wollte. Es ist ein Wort, ich befürchte, das nicht klar genug ist. Und ich meine persönlich, dass es nicht richtig ist. Denn es hinterlässt den Eindruck, als würde im Grundtext, im Wort im Grundtext, das Wort Gott enthalten sein. Und das ist nicht der Fall. Dass das mit Gott zu tun hat, kommt erst aus dem Zusammenhang, aber nicht mit diesem Wort. Und da schuldet der Übersetzer hier es, ein besseres Wort zu finden, das diesem eigentlich entspricht, damit wir nun etwas klarer den Weg gehen können. Und die reine Übersetzung wäre gute oder rechte Pietät oder Ehrfurcht oder Frömmigkeit. Ich habe längere Zeit gerungen mit diesem Begriff und habe mich auf rechte Ehrfurcht geeinigt. Sobald ich einen besseren finde, bin ich bereit, ihn auszutauschen. Ich hoffe, der ist verständlich. Ehrfurcht vor was, vor wem? Das muss erst aus dem Zusammenhang klar werden. Dass das der Herr Jesus Christus ist, das ist schon in diesem Text klar. Aber es geht jetzt zunächst um eine Furcht, um eine Ehrfurcht, um einen Respekt. Grundsätzlich einmal, dass man vor einer Gottheit, vor einem höheren Wesen Respekt hat. Dass es das gibt. Denn Widerspruch beginnt eigentlich an einem Herzen, das sich selbst erhöht zur Autorität. Und Paulus sagt, pass auf, Timotheus, wo rührt dieses her? Aus dem Respekt vor Gott? Aus einem wahren höheren Wesen? Oder aus einem schon damals vorhandenen Humanismus, das heißt, wo der Mensch sich zur obersten Autorität erhöht? Rede du Worte, die einverstanden sind oder die in Harmonie sind mit der Lehre, die zur rechten Ehrfurcht führt, die dieser rechten Ehrfurcht entspricht. Ich hatte schon diesen Tagen gesagt, dieses Wort scheint dort gebraucht zu werden, wo Paulus das Handeln des Christen vor Augen hat. Es gibt ein Muster gesunder Worte nach 2. Timotheus Kapitel 1 und es gibt ein Muster gesunden Handelns, das aus dem Evangelium entspricht, wovon er in 1. Timotheus 3, Vers 16, Vers 15 und 16 gesprochen hat. Das Fundament aller rechten Ehefurcht ist das Evangelium. Und dann gibt er uns eine Zusammenfassung da. Hier haben wir denselben Gedanken. Worte, Lehre, die zur rechten Auswirkung kommen. Das heißt, die Frucht zeigt, was die Lehre war, beziehungsweise die rechte Lehre bringt eine entsprechende Frucht hervor im praktischen Leben. Nicht nur von Sklaven, von allerlei Menschen. Denn was Paulus hier in den Versen 3 bis 5 sagt, geht, denke ich, über die Verse 1 und 2 hinaus. Wenn er sagt, Andersartiges lehrt, nicht nur anders, als ich eben in 1 und 2 gesagt habe. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was Paulus lehrt. Vom Evangelium, aber es ist ein organischer Teil dieses Evangeliums. Und ich denke, in Vers 3 zieht er den Kreis etwas weiter und sagt, nicht nur was anders ist, so zwar, als ich den Sklaven zu sagen gehabt habe, sondern grundsätzlich mit dem Evangelium nicht übereinstimmt. Das Evangelium führt zu einem Gebaren, zu einem Verhalten, das für Sklaven angebracht ist, für Herren angebracht ist, für Hausfrauen angebracht ist, für jede Gruppe in der Gesellschaft angebracht ist. Und Paulus sagt, pass auf, was gelehrt wird. Trägt es bei zur Gesundung, ganz praktisch, zur irdischen Gesellschaft. Das ist nicht unser Ziel, eine andere Welt zu bauen. Aber das Evangelium wird sich auswirken über die Gemeinde in einer dunklen Welt und wird dort gesundes Wirken haben. Darauf ist Paulus bedacht. Wo jemand, noch einmal, Andersartiges am Lehren ist und nicht einverstanden ist mit gesunden Worten, die unseres Herrn Jesu Christi sind und der Lehre, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt, was jetzt? Jetzt kommt das Urteil. Die Schuldzuweisung, die Schuldfeststellung haben wir besprochen. Der nächste kleine Teil in diesen Versen 3 bis 5 befindet sich in den Versen 4 und 5, ist er aufgeblasen. Das Wort bedeutet eigentlich in Rauch gehüllt. Ist das nicht schön? Nun, die Situation ist nicht schön, aber die Formulierung ist sehr treffend. Ja? Die Formulierung ist treffend. In Dunkelheit gehüllt. hat nicht Licht gebracht, weil nicht Licht bei ihm ist. Er lebt in der Dunkelheit, lauter Rauch. Nun, ob es um ihn her ist oder in ihm ist, als Aufgeblasenem, ja, auf jeden Fall, die ganze Angelegenheit ist nicht nur Luft, sondern dunkle Luft. Ja. Das ist ein schweres Urteil. Und ich denke, dann lernen wir, dass es, oder können wir erahnen, dass Paulus über die Verse 1 und 2 hinausgeht. Es geht um mehr als das. Und dennoch, auch wenn es nur die Verse 1 und 2 wären, Paulus ist so davon überzeugt, dass Sklaven bereit sein sollten, sich zu unterordnen und dem Herrn Ehre bereiten mit ihrem Verhalten, dass er so drastische Worte gebrauchen kann. Das gehört das ist zentral für das Evangelium. Du bist Christ und hier hast du jetzt in der Tat zu zeigen, dass, was das heißt, ein Jünger des lebendigen Gottes zu sein. Der hat nicht nur von Jesus gesprochen, er hat vom Namen Gottes gesprochen. Und das ist ein Begriff, auch, den auch Heiden verstehen. Ist er aufgeblasen, das heißt in Rauch gehüllt. Zweites Urteil, er kennt sich in nichts aus. Radikal ist Paulus. Wer nicht im Evangelium lebt und von dort her lehrt, das Evangelium lehrt, der kennt sich in nichts aus. Er mag einer ganzen Menge von Tatsachen begegnet sein, er mag viel zur Kenntnis genommen haben, das zu dieser Welt und Religion und so weiter gehört, aber im Evangelium, in der Wahrheit, worauf es ankommt, im Blick auf die Ewigkeit, da kennt er sich in nichts aus. Er hat keine Ahnung vom Evangelium. Das ist klares Wort Gottes. Und wir sollten den Mut haben, Geschwister, 1. Timotheus 6 ernst zu nehmen und nicht Striche zu machen. Wir sollten wissen, wo die Verkündigung beginnt und wo sie aufhört. Wir sollten die klaren Konturen des Evangeliums kennen. Die Umrisse des Evangeliums sollten wir kennen. Wir sollten wissen, was Bibelwort ist. Wir sollten wissen, was Bibeltreue ist. Wir sollten bereit sein, imstande sein zu messen, wann ein Pfarrer, wann ein Pastor, wann ein Prediger, irgendjemand das Wort Gottes in den Mund nimmt, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. Und wir sollten den Mut haben zu sagen, hier war nicht die Wahrheit. Hier war Rauch, hier war es dunkel, hier kannte er sich nicht aus. Er hat von Dingen gesprochen, von denen er keine Ahnung hat. Der kennt sich in nichts aus, sondern krankt. Nun, es sind ja nicht gesunde Worte. Kein Wunder, dass er krankt. Das heißt, er ist schwach. Krankheit und Schwachheit sind Vorstadien in der Heiligen Schrift des Todes. Da wirft der Tod seine Schatten voraus. Das ist der Weg des Todes. Da führt ein leerer Menschen zum Tode hin und nicht zum Leben. Der krankt an Fragen und Wortstreitigkeiten. Hier haben wir wieder das Wort Fragen. Verwandt mit dem Infragestellung von Kapitel 1. Ja? Wir glauben, was Gott gesagt hat. Wir schenken ihm Vertrauen, und zwar begründetes Vertrauen. Wir haben geprüft und sind zu der Gewissheit gekommen, hier ist Wort Gottes und sind davon überzeugt. Und sollten auch bereit sein, Gründe anzuführen für das, was wir glauben, sagt Petrus. Aber wo andersartiges verkündet wird, das sind lauter Fragezeichen. Da wird Infrage gestellt. Und Wortstreitigkeiten. Nun, Wörter sind wichtig. Und Jesus lehrt uns, dass man nicht nur Wörter, sondern Buchstaben ernst zu nehmen hat. Aber es gibt Situationen, wo man sich um Vokabeln streitet und das ist nicht nötig. Da haben wir auch zu lernen, wo es sich um leere Wortstreitigkeiten handelt. In diesem Fall geht es darauf hinaus. Woraus entstehen, und jetzt kommt die Frucht eines solchen Gebarens, woraus entstehen Neid? Natürlich Neid. Denn es kommt ja aus sich selbst hervor. Man hat sich selbst zur Autorität gemacht. Und da ist noch ein anderer, der kann es vielleicht noch besser machen. Und dann beneidet man ihn. Ja. Wo Menschen miteinander konkurrieren, da entsteht Neid. Aber wo Christen Wort Gottes sagen, da ist kein Grund zum Neid. Da ist man dankbar, wenn der andere Bruder Gottes Wort sagt. Dankbar. Er darf es noch besser sagen als ich. Ich freue mich darüber. Die Liebe zu Jesus und zum Bruder freut sich über die Wahrheit. Kein Neid dort. Das ist das Gegenteil von diesem. Da entstehen Neid, wo das Wort Gottes nicht Raum hat, Hader, da wird gezankt, gestritten, Lästerung, das ist wieder dann die weitere Folge. Man fängt dann an, böse gegeneinander zu sprechen über gewisse Dinge. Lästerung heißt einfach schlechtes Reden von etwas oder von jemandem, nicht nur über Gott. Das biblische Wort Blasphemie bedeutet einfach schlechtes Reden über einen anderen und sei es die Nachbarin. Das ist Lästerung. Man redet, beginnt böse über einen anderen oder über etwas anderes zu sprechen. Böser Argwohn, man unterstellt, wo man kein Recht hat zu unterstellen. Und zeitverschwendende Diskussionen. Das ist ja ganz modern. Streitigkeiten, die nichts bringen. Zeitverschwendende Diskussionen von Menschen verderbten Denksinnes. Nun, dabei könnte man wieder stehen bleiben. Ich lese weiter. Und die der Wahrheit beraubt sind. Er setzt voraus, dass manche von diesen doch bei der Wahrheit gewesen waren und sind weggegangen von dieser Wahrheit, wie oder wo immer auch. Die der Meinung sind, die rechte Ehrfurcht sei eine Quelle des Gewinns. Die Frömmigkeit sei eine Möglichkeit, zu Profit zu kommen. Es ist nun typisch von der falschen Lehre, dass sie ein sehr feines Auge auf die Münze hat. Das auf das Geld. Sektentum hat es mit Geld zu tun. Falsche Lehre hat es mit Geld zu tun. Da meint man, Religion könnte man noch, aus der Religion könnte man noch etwas Profit holen. Manch einer hat eine religiöse Stellung, weil er dort ein mehr verdienen kann. Nicht, weil er Jesus dienen will. Das ist sehr traurig. Wollen wir uns nicht schuldig machen? Wollen wir bereit sein, alles ohne Belohnung zu tun, nur aus Liebe zu Jesus? Das darf man. Jesus versorgt uns. Meine Frau und ich können das bezeugen. Wir leben seit Jahrzehnten, kurz nach, seit dem zweiten Jahr unserer Ehe, glaube ich, ist es, ohne festen Lohn. Ja. Der Herr versorgt. Und wir haben 4 Kinder, die haben alle studiert. Beziehungsweise sind alle zur Bibelschule gegangen. Und der Herr hat uns versorgt. Und die sind immer noch am Leben und ihre Kinder sind auch am Leben. Ja? Der Herr versorgt. Wir dürfen uns nur auf ihn verlassen und auf keinen Menschen. Wollen wir nicht bei religiöser Tätigkeit ein Auge auf das Geld haben. Und wer immer hier in der Reich Gottes Arbeit beteiligt ist, auch irgendwie organisatorisch, passen Sie darauf auf, dass nicht auf das Geld geachtet wird. Ich halte nichts von Bittbriefen. Nichts. Meine Frau schreibt unsere Rundbriefe. Ich habe es ihr verboten, das zu tun. Und sie tut das auch, sie kommt dem auch gern nach. Ja. Und sie selbst hat erlebt, dass der Herr dann schon für uns sorgt. Ja. Wir brauchen nie um Geld zu bitten. Nie. Solche Worte, die Paulus von andersartiges Lehrenden spricht, sollten eine Warnung für uns sein, damit wir nicht auch auf diesem Gleis dorthin gelangen. Als letztes sagt er in diesen Versen 3 bis 5, ein drittes, als letztes sagt er, wie man sich in einem solchen Fall zu verhalten hat, wenn jemand sich schuldig macht, ein andersartiges Lehrenden zu sein. Von solchen halte dich fern. Ich hatte einmal an einem Seminar zu sprechen, für junge Studenten bzw. solche, die studieren wollten. Und dies war eine Vorbereitung für sie, für Christen, die an die Universität gehen wollten. Und es war eine gute Sache eigentlich. Und zwischendurch saßen einige von uns am Tisch, auch der Leiter dieses Seminars und einer der Studierenden stellte ihm die Frage, was soll man von der charismatischen Bewegung halten? Prompt antwortete er, die Finger. Ja. Fast die beste Antwort, die ich je gehört habe. Ja. Die Finger. Und damit Abstand nehmen. Ja. Abstand nehmen. Manchmal, wenn der Herr eine Tür öffnet und es scheint hoffnungsvoll zu sein, ein Wort einzulegen, der Verteidigung und so weiter, sollen wir bereit sein. Aber ansonsten, wenn es klar ist, die Tür ist zu, dann entfernen wir uns. Mit dem sollten wir nichts zu tun haben. Vor einigen Jahren begann zu kursieren ein sehr böses Wort unter Christen, wenigstens sogenannten Christen, aber sie wollten evangelikale Christen sein. Man sprach von Berührungsängsten. Hat jemand von Ihnen schon das Wort gehört?
Ja,
ich denke schon. Da begann etwas sehr Listiges stattzufinden. Da wurde der Abstand zwischen Licht und Finsternis abgebaut. Wissen Sie, Gott hat uns Hemmungen eingebaut. Vor einiger Zeit bekam ich Besuch, ist ein Beispiel. Ich bekam Besuch von zwei Personen. Nur der eine hatte sich angemeldet. Es ging um ein Buch, das er mir einmal geschickt hatte und er wollte, dass ich es gern lese bzw. beurteile. Und jetzt meldet er sich. Und er kam durch die Tür und die Tür ließ er offen. Nun ja, ich konnte sie auch zumachen. Und er sagte, ich habe noch jemanden mitgebracht. Aha, gut. Das war nun eine Person, die unmittelbar mit dem Buch zu tun hatte. Und zwar eine Frau. Gut, sie setzten sich. Es war nicht viel Platz in diesem Raum, aber die Couch war doch breit genug, sodass sie zusammen sitzen konnten. Sie waren nicht verheiratet, aber der eine war Freund der Familie gewesen. Es war sehr interessant, sie zu beobachten. Es war ganz natürlich. Die Frau hatte eine Familie und sie setzte sich so, dass sie einen Abstand hatte vom Mann. Das ist ganz natürlich, nicht wahr? Niemand war unter Verdacht. Und doch, es ist in uns. Das ist nicht mein Mann und ich komme ihm nicht zu nah. Ja. Das sind unsere natürlichen Hemmungen, die wir haben als Menschen. Aber im Geistlichen hat der Herr auch Hemmungen eingebaut. Und auch die bauen wir ab zu unserem Schaden. Intuitiv weiß ein Christ, dass er Abstand zu nehmen hat, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Immer wieder treffe ich Christen, die riechen etwas. Und dann schrecken sie zurück wie ein Schaf, das jetzt nicht weiß, wo ist der Hirte jetzt, ja? Oder wie Kinder, die sich unsicher fühlen, wenn ein Fremder da ist. Nicht abbauen von Berührungsängsten, sondern wirklich Berührungsängste fördern. Angst haben vor dem Tode, der dort lauert. Da ist Gefahr. Da lauert Gefahr. Und wir sollten wirklich Abstand nehmen. Das lehrt die Schrift. Liebt die Brüder, sagt Johannes. Intensiv. Pflegt dort innigste Gemeinschaft. Abstand von denen, die nicht Brüder sind. Hier ist der Riss, hier ist der Graben. Kinder des Teufels, Kinder Gottes. Klare Sprache, 1. Johannesbrief. Es tut wohl, ihn zu lesen. Von solchen halte dich fern. Das heißt nicht, dass man nicht bereit ist, ihnen das Evangelium zu sagen. Nicht so. Nicht flieht man jetzt gleichsam aus der Safari zurück in die Burg. Ja? Jetzt hat man so einen kleinen Vorstoß gemacht und dann flieht man wieder zurück in die Burg. Nein, nein. Jedes Wort hat seinen Platz. Und hier geht es darum, dass wir uns vor Irrlehre bewahren lassen. Und wir tun unseren Teil dazu bei.